ist ein Text drauf, der fängt an: Erziehe den Knaben. Das müsste reichen, dann lässt er sich finden. Es ist noch ein anderes drauf. Erziehe den Knaben, das ist ein Text. Vielen Dank. Und die, die die Bibel haben, sind besser dran. Die schlage mal das Buch der Sprüche auf. Das ist nämlich dasselbe, was gleich da oben erscheint. Sprüche 22, Vers 6. Das ist alles. Ich habe in meinem Leben die Sprüche öfter gelesen. Ich kannte sie ganz gut. Aber irgendwann habe ich sie dann gelesen und stolperte über diesen Vers. Sprüche 22, Vers 6. Erziehe den Knaben seinem Weg entsprechend. Er wird nicht davon weichen, auch wenn er alt wird. Da ging mir ein Licht auf und ich sagte mir, ja, das ist es. Das ist es. Deswegen habe ich bestimmte Dinge unterstrichen, die hier stehen. Einmal das Wort erziehen und dann das zweite, seinem Weg entsprechend. An der alten Elberfelder heißt es seinem Wege gemäß. Und dann schräg gedruckt, er wird nicht davon weichen. Ich war ja nun 35 Jahre lang Erzieher, aber eigentlich ist man das ja ein Leben lang. Wenn ich da hinten die Lydia sehe, worüber ich mich freue, die hat ein Kind auf dem Arm und bei der hat die Erziehung schon längst angefangen. Denn ein Säugling wird auch erzogen. Wir erziehen immer. Das ist ein erstes Erlebnis, was mir heute Morgen eingefallen ist, als ich im vierten Semester in Innsbruck studiert habe. Da habe ich auch ein Pädagogikseminar gemacht bei einem Pädagogikprofessor, ein sehr kluger Mann. Und der Laden war ziemlich voll, der Hörsaal, 30, 40 Mann, mussten nämlich alle belegen. Und dann ging es darum, ja, was ist denn Erziehung? Und dann kam dann, ja, durften uns melden, ich habe mich nicht gemeldet, war ich viel zu schüchtern, um das zu tun. Aber ein kleines Mädchen meldete sich irgendwie aus der Reihe 17 oder 18 oder wo. Ja, komm, was haben Sie denn? Ja, die war ungefähr so groß und kam nach vorne ans Podium. Dann sagen, sprechen Sie mal, was ist Erziehung? Da sagte sie nur, ja, ich sage nur mal einen Grundsatz, den ich kenne. Alle erziehen, alle jederzeit. Wir haben natürlich nicht gesagt und der Professor sagte, großartig, großartig, damit können wir heute anfangen mit diesem Thema. Alle erziehen aller Zeit. Und das Wahre, was da dran war, das kann man auch in zwei Sätzen sagen, das Handeln von Mensch zu Mensch hat in vieler Hinsicht seine erzieherischen Seiten. Selbst wenn einer am Frühstückstisch beim Brötchen aufschneiden gähnt, ist das noch eine ungewollt erzieherische Maßnahme. Denn die Mutter guckt dann scharf und denkt, na, sowas tut man doch nicht. Ja, dann dreht man sich wenigstens zur Seite. Irgend so etwas. Aber erzieherisches Handeln ist sehr umfangreich. Und deswegen muss ich mich auch da jetzt schon muss ich mich zusammenreißen, damit ich mich da nicht verlaufe. Und die Zeiten, in denen man lebt, ob Mittelalter, Altertum oder heute in der Zeit, haben auch ihre erzieherischen Aspekte. Wer kann das heute nicht sagen, angesichts von Smartphone, dem schrecklichsten Erziehungsmittel, das ich kenne? Viele gute Seiten. Und auch mit Internet. Es gibt viele gute Seiten. Ich bin immer platt, wie viele christliche Dinge über YouTube und so weiter kommen. Der Roger Libby, da kann man die Vorträge hören. Oder vom Olaf Latzel oder wem auch immer. Und kann sich korrigieren lassen von den vielen Dingen. Das gab es vorher nicht. Denn die Rundfunkanstalten, die es vor 20 Jahren nur gab, die waren zu 98% heidnisch, gottlos. Hin und wieder kam eine Morgenandacht, 5 Minuten. Und wenn der Pfarrer redete, dann redete er manchmal über alle möglichen Dinge, nur nicht über biblische Sachen. Das ist uns gegeben. Also es ist nicht alles schlecht, was so bei uns passiert. Aber geschichtlich, es wird immer erzogen. Es gibt da viele Gründe. Und wichtig ist für uns ja auch, dass wir uns nach der Bibel richten. Das steht zum Beispiel auch in der Bibel in Bezug auf Smartphone auch und TikTok und was es so alles gibt. Prüfet alles, das Gute. Haltet fest, prüfet alles. Wir sollen wach sein, hellwach sein in Bezug auf all die Dinge, die um uns herum prüfen. Oder die Bibel sagt auch, prüfet die Geister, ob sie aus Gott sind. Wie viele Verbrecher, wie viele Bösewichte äußern sich weltweit und sind dann stolz, dass sie plötzlich 500.000 Follower haben oder irgend so etwas. Das ist schon schrecklich. Aber es scheint so, dass so eine gewisse Ernüchterung eingekehrt ist, weil so manches nicht geht. Das erleben wir ja auch gerade, wo die Geschichte ja mal wieder seine ernste Wendung nimmt, dass die Leute Angst sogar vor dem Atomkrieg haben. Ich persönlich nicht. Und wir dürfen als Christen auch da unsere Erziehungsmaßstäbe aus der Bibel holen. Beziehungsweise aus den bibelgeleiteten Liederversen. Da heißt es in einem Lied, meine Zeit steht in deinen Händen. Nun kann ich ruhig sein in dir. Das ist doch das Entscheidende. Und da brauche ich nicht zu fragen, Atomkrieg, das und das und so weiter. Ferner ein Grundsatz, den wir auch noch in der Bibel sehen, den ich an einigen Beispielen auch deutlich machen will. Nun ist die Bibel kein Erziehungskompendium, aber es ist viel von Erziehung die Rede, nur dass das anders gestaltet, sich also in den gängigen Büchern, die es auf dem Taschenbuchmarkt oder sonst irgendwo gibt. Was sagt die Bibel zu diesem Thema? Und sie sagt unter anderem das. Den habe ich bestimmt 5-mal gelesen, ehe ich den mal richtig bewusst wahrgenommen habe. Da heißt es nämlich erstens, erziehe. Erziehe, das ist aktiv. Und das gilt meiner alten Freundin Julia genauso wie meiner Frau und mir und dir und so weiter. Erziehe heißt, werde aktiv. Erziehung ist etwas Aktives. Es ist nicht ohne Grund, dass die Baumgärtnereien, wo Pflanzen gezogen werden, vor allen Dingen Bäumchen, Baumschulen heißen. Baumschulen heißen. Und die Gärtner, die in der Baumschule arbeiten, auch erziehen ihre Bäumchen. So wie sie dann im Garten landen bei uns, dann sind sie schon erzogen. Das heißt, da ist so einiges abgeschnitten worden, da ist regelmäßig gegossen worden, da ist gedüngt worden und so weiter und so weiter. Das kommt alles dazu. Das versteht der Baumschulgärtner unter Erziehung. Und dass das dann den Sprung in das allgemeine Menschenleben gemacht hat, ist ja kein Wunder. Und wenn man diesen Aspekt oder diese Brille aufsetzt und dann die Bibel liest, dann wird man feststellen, es ist eine Menge. Es ist eine Menge zu lernen über das, was Erziehung ist. Zum Beispiel auch nochmal getroffen das Wort, das der Reinhard eben vorgelesen hat, dass der Herr auf dieser Erde war, um den Gehorsam zu lernen. Den Gehorsam zu lernen. Das ist nicht nur an dieser Stelle, aber das ist vielleicht die großartigste Stelle. Und dass dieser Jesus, der seinen Weg wusste, in Gethsemane sagt, ich möchte es ja so, aber Vater, wenn du willst, so geschehe dein Wille. Darum hat Gott ihn auch verherrlicht. Da ist einer, der gehorsam war bis zum Tode am Kreuze. Das ist schon großartig. Und davon redet die Bibel von vorne. Gott hat das Erlösungswerk von Anfang der Bibel bis zum Ende, bis Offenbarung, hat das alles schon im Herzen gehabt und davon ist die Bibel geprägt. Und das möchte ich an einigen Stellen deutlich machen. Deswegen haben wir heute diesen Bibelvers, aber es kommt noch was anderes dazu. Ich habe jetzt gesprochen, aktiv sein, Erzieher, das ist das Erste. Und das ist nicht der Kadaver, Gehorsam, nein, der alte Offizier, sein Sohn, setzt sich gerade hin und so weiter. Vordermann, Seitenrichtung und so weiter. Aktiv heißt das schon, es gibt Befehle da, es gibt Anweisungen. Aber es steht auch da, seinem Wege gemäß. Und dieser Satz, der richtet sich an uns, die wir Kinder haben oder Menschen, die uns als Erzieher zur Erziehung anvertraut sind. Es geht also nicht nur um Vater und Mutter, sondern es geht auch um Lehrherren und Lehrfrauen und wer weiß was alles. Und da heißt es, erziehe den Knaben seinem Wege gemäß. Das heißt, der Erzieher soll, wenn er diesen Vers berücksichtigt aus der Heiligen Schrift, soll immer auch überlegen, was ist denn gut für den Jungen? Was ist gut für das Mädchen? Was zeichnet sich da ab? Der Junge, der ist ja hervorragend in Mathematik. Kann man den irgendwie fördern? Da kommt der Gedanke der Förderung rein. Genauso wie in der Baumschule. Und da ist so ein dummes Ässchen. Ja? Da stellt er fest, er hat da Kontakt zu einer Jugendgruppe. Das sind ja nette Kerle, aber zwei davon, die handeln mit Rauschgift. Und dass dann die Eltern vielleicht in Liebe dem Jungen deutlich machen, das kann doch nicht dein Weg sein. Seil dich mal ab von den Jungen, soweit das möglich ist. Manchmal begegnet man ihnen ja in der Klasse oder am Schulhof oder was auch immer. Was ist denn dein Weg? Übrigens auch mit den Kindern darüber sprechen. Wenn einer sagt, ja, ich bin in der Obersekunda und habe Mathe 1, und dann kann der Vater vielleicht mal sagen, du, ich habe da ein ganz interessantes Buch geflippt, das hilft dir vielleicht mal weiter. Ich habe dir es geschenkt, ich habe das mitgebracht. Muss nicht unbedingt Geburtstag sein, man kann auch zwischendurch mal ein Buch verschenken. Ja, das ist doch gut. Das ist doch gut. Oder was auch immer, an seinem Wege, darüber soll der Vater, soll die Mutter nachdenken. Also Großvater und die Großmutter selbstverständlich auch und darüber auch sprechen. Was ist denn sein Weg? Manchmal weiß man den ja nicht. Manchmal weiß man den ja auch selber nicht, diesen Weg. Als ich Abitur machte, da war ich auch in einem Zustand einer gewissen Hilflosigkeit. Ja, was soll ich denn nun mit meinem Leben anfangen? Und der Gedanke, den Beruf des Lehrers hast du kennengelernt, es gibt gute und schlechte. Und es gibt da Dinge, die haben mich sehr interessiert, andere haben mich weniger interessiert. Das wäre doch gar nicht so schlecht, mal ein solches Fach zu nehmen. Ob das nun Englisch oder Biologie ist oder was auch immer. Man fängt an zu überlegen, was ist denn dein Weg? Auch das ist eine Verantwortung, die die Eltern doch haben, mit den Kindern bei Gelegenheit, man soll über solche Fragen zu sprechen. Was ist denn das Beste für dich? Bist du ein Steher, kannst dich konzentrieren oder was? Was gefällt dir auch? Wobei Gefallen nicht unbedingt das Wichtige ist, das Gefallen. Einer, der sich sehr um die innere, geistige, seelische Entwicklung bemüht hat, das war Jakob. Also, erstes Buch Mose, Bibel, Jakob. Und er hat gemerkt, dass diese Kinder, die er hatte, die 10 Söhne, das waren ja so richtige Schlag draus, Raubbeine, Simeon und Levi ganz besonders. Ruben scheint so ein bisschen dumm zu sich gewesen zu sein. Nicht so helle. Er war eigentlich nicht die Führernatur, die man von einem Ältesten erwartet. Simeon und Levi aber, das waren sie. Und der Juda auch, toller Hecht. Und dann kam das Fußvolk, Naphtali, Gad und wie sie alle heißen. Ja, und dann hatte Jakob zwei Frauen und eine hat er ganz furchtbar geliebt, weil sie so schöne schwarze Augen hatte. So wunderbar einen anschauen guckte, das war die Rahel. Die hat er ja geliebt, mehr als sich selbst. Und diese Rahel hat ihm dann einen Jungen geboren unter großen Schmerzen. Das war der Josef. Und dann beim zweiten Kind ist sie ja gestorben bei dem Benjamin. Und der Josef wuchs auf und er wurde des Vaters Freude. Rahel war tot und wenn er in die Augen von Josef sah, da sah er ein Stück von seiner Mutter, von seiner Frau, die Rahel, die nicht mehr da war. Und was hat der Josef da gemacht? Er hat den Josef schön bei sich behalten im Zelt. Ihr geht Schafhüten, passt auf die Kamele auf und so weiter. Seht, dass die Wölfe vertrieben werden. Es gab auch damals Löwen in Palästina. Sehen wir ja auch bei David. Ja, den hat er bei sich gehalten und hat mit ihm Gespräche geführt. In einer Weise, die wahrscheinlich wunderbar waren, diese Gespräche. Aber was man da auch erkennen konnte, der Jakob, der hat so gemacht, der hat den Jungen festgehalten bei sich im Zelt. Und er war auch unweise. Liebe macht ja manchmal blind. Und diese Liebe, diese blinde Liebe, führt dazu, dass er ihm so ein richtiges Staatskleid machen lässt. Einen bunten Rock, wie das in der Bibel heißt. Und den hat der Josef auch gerne angezogen. Und dann kam auch noch dazu, dass diese Liebe, das blinde Vertrauen, das Jakob zu Josef hatte, ihn auch dazu verleitete, bei den Brüdern den Angeber zu spielen. Was hat er nicht alles gesagt? Ich kann euch nur empfehlen, lest das mal in einer gut lesbaren Übersetzung mal hintereinander. Da kann man auch verstehen, dass die innerlich kochten. Mit den Garben. Ihr habt die Gaben gebunden, aber die beugten sich vor meiner Gabe und sowas alles. Ziemliche Unsicht. Man kann auch sehen, dass dieser Knabe erzogen werden musste. Er war eitel. Eitel bis zum Gegen. Er war sicher auch besser und klüger als seine Brüder, aber hat es denen dann auch gesagt, das sollte man nicht tun. Wenn er bescheiden gewesen wäre, hätte er geschwiegen. Das gibt es im Lateinischen, das schöne Satz, wenn du geschwiegen hättest, wärst du ein Philosoph geblieben. Das hat Josef nicht getan. Und so kommt es dann schließlich so, dass Gott die Sache in die Hand nimmt. Und die besteht darin, dass der Jakob auch so ein bisschen weltfremd, nichts ahnend wie er ist. Er hätte doch wissen müssen, dass seine Söhne da ziemliche Schlag drauf sind. Schickt ihn, um ihn was zu bringen und so weiter. Und ja, Josef versteht das schon so. Ja, er soll nach dem Rechten sehen und das haben ältere Brüder schon mal gar nicht gerne. Das haben die nicht gerne. Dann sagt er, da kommt der Träumer von Träumen. Da kommt er, dem zeigen wir es mal. Und inzwischen war bei den Brüdern, muss ich alles abkürzen, die Stimmung so, dass sie sagen, wir können den. An Simeon und Levi hätten bestimmt totgeschlagen. Das ist übrigens die große Stunde von Ruben, die sagt, nee. Er wird gefesselt. Ja, und jetzt, was machen wir damit? Da wird er in den Brunnen geworfen. 3 Nächte. Der Brunnen war nur kein richtiger Brunnen, der war leer, kein Wasser drin. Und da merken wir, dass Gott die Erziehung Josefs längst in die Hand genommen hat. Der Brunnen war leer. Und das ist mir heute Morgen auch so deutlich geworden in Jesaja 53. Was steht alles da über die Leiden, die der Prophet sehen musste und die er prophetisch in Bezug auf den Herrn da sagte. Gott nimmt die Erziehung in die Hand. Und das fängt damit an, dass er 3 Tage im Dunkeln sitzt. Wahrscheinlich haben sie ihm was Wasser gegeben. Und dann hat er 3 Tage nachsitzen und er darf über sein Leben nachdenken im Dunkeln. Dann ist Ruben so weit, dass die Wut seiner Brüder gestillt ist. Sie holen ihn raus und verkaufen ihn an die Midianiter. Und das ist auch so kurz dargestellt. Man darf sich ruhig mal vorstellen, was ist denn da passiert? Vom Brunnen bis Ägypten möchten wir alle nicht zu Fuß gehen. Das ist eine ganz schöne Reise. Josef musste laufen, denn er wurde als Sklave verkauft. Es ist doch auch merkwürdig, dass da dieses Verkaufen in die Knechtschaft, da ging es dann wieder um die Silberlinge. Ne? Und das kennen wir aus dem Neuen Testament. Wie Gott hier in verschiedene Richtungen denkt. Gott geht es darum, jetzt die Erziehung in die Hand zu nehmen bei Josef, aber Gott hat eine ganz andere Erziehung noch vor sich. Da ist der Herr, der ist 30 Jahre über diese Erde nicht gewandelt, gegangen. Der hat auch helfen müssen, er hat arbeiten müssen, er und so weiter. Darauf kommen wir noch ganz kurz zu sprechen. Zeit geht viel zu schnell um. Ja, habt euch mal gefragt, was der Josef sich denn so gedacht hat, als er so bei den Midianitern war. Die haben den ordentlich behandelt. Sie wollten ja gutes Geld, sie wollten ja weiterverkaufen. Ne? Haben den ordentlich behandelt. Und es gibt einen Schriftsteller, der hat ein wunderbares Buch geschrieben. Da lässt er den Josef immer mit dem Chef der Karawane sprechen. Und die sprechen dann, unterhalten sich über alle möglichen Dinge. Und das kann so gewesen sein, es kann aber auch nicht so gewesen sein. Aber eines ist sicher, Josef hatte Zeit zum Nachdenken über sich und sein Leben. Und das dürfen wir auch. Deswegen bin ich froh, dass auch junge Leute hier sind. Ihr jungen Leute. Da braucht man nicht erst 10 Jahre alt zu werden. Da kann man über sein Leben nachdenken. Das Leben fragt dann nicht so häufig nach. Ich musste über mein Leben nachdenken, da war ich 6 Jahre. Da flogen die ersten Tiefflieger mit Bomben über Bilstein. Zwei sind in Bilstein, mitten in Bilstein runtergekommen und explodiert. Die sollten den Bahnhof treffen, haben aber daneben gezielt. Und die Frau vom Lothar Rau war in dem Haus, war verschüttet und hatte für den Rest ihres Lebens eine schwere Beinverletzung. Das heißt, das lernt, das werde ich nie vergessen. Und da war ich 6 Jahre alt. Also das Leben kann ein harter Lehrmeister sein. Und in dieser Schule sitzt Josef. Er hat über manches nachdenken können. Vielleicht hat er auch mal gedacht, ja, ich bin vielleicht mit meinen Brüdern doch nicht so richtig umgegangen, dass die mich so gehasst haben. Ich habe immer auf mich selbst geguckt und habe im Stillen immer gedacht, was bist du ein Supermann, was bist du klasse, was bist du schlau und so weiter. Das andere sind alles Doofköpfe. Du bist der Einzige, der Verstand hat und so weiter. Und jetzt das, Sklave Richtung Ägypten, was kommt auf ihn zu? Und da müssen wir wieder an den aktiven Erzieher denken, an den, der im Himmel ist. Der lenkt das so, muss man sich auch mal fragen, da kommen die zu dem Potiphar nach einiger Zeit. Der Karawanführer hat sicher gesagt, ach, der kannst du brauchen, das ist eine gute Investition. Schlaue Leute, die lesen und schreiben können, das konnte der Josef nämlich schon. Er konnte also mindestens Hebräisch, möglicherweise auch noch eine zweite oder dritte Sprache. Die haben ja viel schneller gelernt damals, die Menschen. Den kannst du gut verkaufen. Und so kommen sie dann zum Potiphar, da wird er verkauft. Und er kommt in das Haus des Potiphars und hat gemessen an dem, was er erlebt hat, ja, eine Glückskarte gezogen. Denn in diesem Haus fängt er auch ganz klein an. Und da ist der Erzieher da oben wieder zugange. Er sagt, mal wieder ganz klein machen. Der denkt vielleicht schon wieder, er wäre was Gutes. Jetzt wird er erstmal Sklave, muss abstauben, Garten umgraben, Unkraut ziehen und so weiter, haben wir ja eben noch gehört, das Unkraut wächst immer und so weiter. Und dann hat der Gartenmeister gemerkt, ach, der Josef kannst du brauchen, der kann auch andere Leute beaufsichtigen. Und dann hat er irgendwann Karriere gemacht, ist sozusagen Hausmeister geworden. Wie dann die reichen Leute hatten, und Potiphar war ja nun ein Mann, der sozusagen neben dem Pharao stand. Er hatte einen hohen Posten in der Regierung Ägyptens. Und Josef lernt, dass es sich lohnt, mal Mund zu halten, zu dienen, gehorsam zu sein, es unter Umständen besser zu machen, sogar als man von ihm erwartet hat. Und dabei geht es ihm nicht darum, einem irgendwie besonders einen Gefallen zu tun, sondern es geht ihm auch um sich selbst. Er hat gelernt, den Ehrgeiz jetzt, die Dinge gut zu machen. Und so wird er schließlich der Nachfolger des Hausmeisters. Und so dass Potiphar ihm alles überlässt, der Josef, der regelt alles. Jetzt bist du am Ziel. Hat Josef vielleicht gedacht oder hat er es vielleicht nicht gedacht? Er ist vielleicht vorsichtig geworden in Bezug auf die Beurteilung seiner eigenen Person, wie zu dem, der da oben ist. Denn das ist das, glaube ich, das Wichtigste, was er bei seinem Vater gelernt hat, den lebendigen Glauben an Gott, den Schöpfer, an den, der den Menschen wohl will, der um Abrahams Willen sich geoffenbart hat. Und Jakob ist der Enkel Abrahams. Das hat er gelernt. Er hat zu Gott gerufen im Brunnen. Er hat gebetet auf der Fahrt darunter und Gott hat ihm diesen Weg gegeben. Er hat vielleicht gedacht, er ist am Ziel, aber Gott weiß genau, nö, das ist eine Zwischenstation. Er ist noch nicht fertig, der Josef. Und dann kommt die erste Bewährungsprobe, das ist, dass die Frau, die schöne Frau des Potiphar versucht, ihn zu verführen. Abgesehen vom Sexuellen wäre das ja ein furchtbarer Vertrauensbruch gewesen. Der, der das alles regiert, verleitet, lässt sich von der Frau zum Ehebruch verleiten. Er tut es nicht. Und da merken wir, dass dieser ehemals so eitle Josef ein Verantwortungsbewusstsein entwickelt hat. Ein Verantwortungsbewusstsein, nicht nur so, das tut man nicht. Das haben wir vielleicht auch schon früh gelernt. Das gehört sich nicht, sondern es ist die Verantwortung vor Gott, die er spürt. Er sagt, wie kann ich das Vertrauen des Potiphar so missbrauchen, indem ich ein solches kapitales Böse tue? Ja. Und ich vertraue auf Gott, dass er mir hilft. Wie er dann geholfen hat, damit hat Josef wahrscheinlich nicht gerechnet. Die Frau kehrt ja den Spieß um und sagt, der wollte. Ja, und dann war der Potiphar, der an und für sich sehr wohlwollend gegenüber Josef war, natürlich gezwungen, ihn zu bestrafen. Und er bestraft ihn auch und lässt ihn ins Gefängnis legen. Aber das habe ich auch gelernt, er kommt in ein prominenten Gefängnis, woran man erkennen kann, so ein bisschen die Vermutung knüpfen darf, dass der Potiphar geahnt hat, was mit seiner Frau los ist und dass der Josef das auf sich genommen, der nimmt fremde Schuld ja auf sich. Da oben, der ist auch wieder dabei. Und dass er ihn dann in ein prominenten Gefängnis schickt, wo dann später auch zwei des Hochverrats angeklagte Leute vom König, vom Pharao ins Gefängnis kommen. Und der Segen Gottes weicht nicht vor ihm im Gefängnis. Im Gefängnis macht er wieder Karriere. Und schließlich ist er wieder neben dem Chef, im Grunde keine verschlossenen Türe. Der Chef sagt ihm, verwalte das, und er kümmert sich gar nicht so sehr darum. Überlässt alles dem Josef. Und dann kommen die beiden Hochverräter und da kommt die große Gabe des Josef besonders in gutem Sinne zum Vorschein. Im bösen Sinne hat er ja schon bezahlt für. Dann hat er ja seinen Brüdern immer seine Träume erzählt. Und die sagen, da kommt der Träumer von Träumen. Und jetzt sind da die beiden, der Mundschenk und der Bäcker. Erzählen ihm ihre Träume. Und ja, sagt der Josef, wir wollen bei der Wahrheit bleiben. Du, Mundschenk, wirst rehabilitiert wegen erwiesener Unschuld und du, Bäcker, wirst wegen erwiesener Schuld zum Tode verurteilt und wirst aufgehängt. Die waren natürlich entsetzt. Sie kamen dann aus dem Gefängnis heraus und später geschah es dann auch so. Ja, und dann geht das Leben so seinen Gang. Dann Pharao-Wechsel, nur in Stichworten. Ein junger Mann, ein wahrscheinlich hochbegabter, man weiß, dass die Geschichte Ägyptens ist sehr gut erforscht, mit vielen Genauigkeiten, denn die Forscher haben gelernt, die Hieroglyphen zu lesen. Da steht eine Menge zu drauf. Und wir wissen, dass dieser Pharao wahrscheinlich Amenophis IV. War, der sich selbst aber im Laufe seiner Zeit Echnaton genannt hat und mit der Nofretete verheiratet war. Und dieser Echnaton, der hatte eine ganz andere Gotteserfahrung. Der hat gesagt, es gibt keinen. Wir haben ja 30, 40, 50 Götter in Ägypten für alle möglichen Sachen. Es gibt nur einen Gott. Damit war er im Unklaren, aber er sehnte sich danach. Er sehnte sich danach. Er hat diesen Gott auch Aton genannt, die Sonne. Die Sonne. Davon war er erfüllt. Und dann träumte er auch. 7 fette Kühe, 7 magere Kühe. Kennen wir die Geschichte. Deswegen nur mit 2 Sätzen erlernt. Keiner kann sie so deuten, hat natürlich Traumdeuter genug. Und sagt, alles Blödsinn, was die erzählen, stimmt alles nicht. Und da fällt dem Mundschenk ein und sagt, Majestät, ich muss ein großes Versäumnis schulden. Ich habe einem Mann versprochen, sich bei dir zu verwenden. Der hat unsere Träume haargenau gedeutet. Es ist genauso gekommen. Und da sagt er, ich nahte ihn sofort holen lassen. Kennen wir auch die Geschichte? 7 fette Jahre, 7 magere Jahre. Und dann sagt er ihm nicht nur das, sondern er weist sich auch, sagt Majestät, das Beste ist, das erste Jahr ist nächstes Jahr, du baust Scheunen und lässt Getreide sammeln für die Zeit der mageren Jahre. Es hat verschiedene Gründe. Heute würde man das nennen Kapitalakkumulation. Das ist der Ausdruck der Fachleute dafür. Heute macht man das meistens mit dem Geld. Also die Banken und die Finanzhaie und so weiter, die machen Kapitalakkumulation. Das empfiehlt der Josef dem Pharao. Und da sagte der Pharao ganz genau, das ist der richtige Rat. Und so beginnt er. Du wirst jetzt erhöht. Und nachdem er bei Potiphar erhöht wurde und im Gefängnis nach oben kommt, kommt er jetzt so hoch wie auf dieser Erde damals in dieser Zeit keiner gekommen. Er war der Nächste am Thron des Pharao und übernimmt die Regierung in diesen Bereichen. Er hat sich nicht um alles kümmern müssen, aber in diesem Bereich hat Scheunen, Silos gebaut und so weiter. Und dann in den 7 mageren Jahren eben nicht nur das Getreide verkauft, sondern er hat dadurch auch den Pharao reich gemacht. Er hatte ja auch nicht nur ein paar Groschen weggegeben, denn die Leute waren ja bereit zu zahlen und hat ihn dadurch reich gemacht. Und dann kommen schließlich die Brüder, die davon gewöhnt sind, auch arm. Palästina wuchs auch nichts. Wo gibt es Getreide zu kaufen? In Ägypten. So gehen sie hin. Ja. Und wie stellt sich dieser Josef dar? Jetzt, das ist so bewegend. Er erkennt sie. Aber er sagt, die sind noch nicht, die müssen auch noch, die müssen noch was lernen. Aber er kennt sie und dann geht er raus und weint mal erst. Weint bitterlich, dass es so ist, wie es ist. Waren vielleicht auch ein paar Freudentränen drunter, aber viel Leid, er hat viel Leid gesehen. Und dann beginnt die Geschichte, dass er jetzt auch der Erzieher seiner Brüder ist. Und wie viel Segen geht daraus hervor. Das ist so wunderbar. So ist dieser Josef in Wirklichkeit, der zum Retter seines Volkes wird. Und in dieser Geschichte ist in allen Spuren die Geschichte unseres Herrn vorgezeichnet. Er wird verkauft von seinen Brüdern, er wird verherrlicht und lässt seine Familie nachkommen in die Sicherheit, in den Frieden. Wir gehören auch dazu. Irgendwann sagt der Herr auch zu uns, ich bin der Herr, ich bin euer Bruder, ich habe euch errettet. So geht das. Und das ist diese, insofern ist der Josef ein wunderbares Bild unseres Herrn. Und von ihm dürfen wir vertrauen und wir dürfen ihm auch dann vertrauen, wenn es holperig geht. Da ist er ja auch ein Vorbild, der Herr Jesus. Was hat er an Widerspruch ertragen? Wie viel Schmerzen hat er getragen und so weiter. Aber er hatte im Sinn, verherrlicht zu werden und die, die ihm folgen, die ihn als Herrn anerkennen, zu sich zu nehmen, auf dass sie da seien, wo er selbst ist. Das dürfen wir hier sehen. Ich habe eigentlich nur über ein Viertel gesprochen, was ich eigentlich sprechen wollte. Ich wollte noch über Petrus sprechen. Ich wollte über den Herrn auch noch kurz sprechen. Ich wollte ja über manche andere Dinge noch sprechen. Ich habe auch noch eine Sache, die will ich auch noch vorlesen. Und das hat mich ziemlich umgetrieben, dieses Thema in der in der letzten Woche nochmal. Ja, jetzt finde ich es nicht. Dann lassen wir es auch. Von einem Kalenderzettel, den wir am Samstag gelesen haben, den habe ich mal extra noch kopiert. Ich weiß nicht. Man hat zu viele Dinge drin, wo darauf auch nochmal eingegangen ist. Nö, ich finde es nicht. Dann soll es so sein. Wir haben übrigens auch schlechte Beispiele in der Bibel. Ich denke nur an Absalom und an Absalom, da ist David nicht unschuldig. Fehlgeleitete Erziehung gibt es auch. Und wir kennen die Erziehung des Petrus durch den Herrn, die darin gipfelt, dass er nach der Auferstehung dem Petrus fragt, Petrus, hast du mich wirklich lieb? Hast du mich wirklich lieb? Petrus aber weinte, so wie ich fast weine darüber. Hast du mich wirklich lieb? Und das hat den Petrus so verändert. Das war ja auch ein Schlag drauf. Ja? So ein bisschen Levi und Simeon. Ohr abgeschlagen einem Mann, ja, ins Wasser gesprungen, immer das erste Wort haben und so weiter und so weiter, war der King. Und das ist mir dann so deutlich geworden. Dieser Mann, lest euch da mal die Petrusbriefe durch, mit welcher Sanftmut er da Geschwister ermahnt, beim Herrn zu verharren. Das ist wunderbar, das ist wirklich wunderbar und beispielhaft, ja. Und wie sagt der Herr, damit möchte ich schließen, lerne von mir, denn ich bin sanftmütig. und von Herzen demütig und, was das Wichtigste ist, auch gerade in diesem Erdenleben, ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen.